Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Abora TV. Die Himmelsscheibe von Nebra ist wahrscheinlich das bedeutendste Relikt, das die Archäologiegeschichte in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Und viele Leute meinen, dass das eigentlich schon ausgeforscht ist, dass wir alles darüber wissen, weil so viele Untersuchungen an der Scheibe gemacht wurden wie bei keinem anderen Relikt. Aber in Wirklichkeit ist es ein lebendiges Forschungsgebiet und vieles von der Himmelsscheibe und auch überhaupt aus der Zeit der Auniatizer Kultur ist uns noch unbekannt. Und heute beschäftigen wir uns dort mit diesem Thema und schauen mal, was es dort an Neuigkeiten gibt. Und natürlich in der Runde immer Dr. Dominik Görlitz, der Begründer des Abora-Projekts, Experimentalarchäologe, Forscher. Und wir haben als Gast am Start den Herrn Oktavian Bartoszewski, seinerseits Herausgeber der Zeitschrift Relikte der Geschichte. Und freue mich, dass ihr beide da seid. Und was gibt's Neues aus der Auniatizer Kultur? Dominik.
Ja, du bringst ja den Ball gleich aufs Spielfeld. Ja, es ist wirklich interessant. Ich kenne den Oktavian seit mehreren Jahren. Wir haben in seiner Zeitschrift viele Artikel zusammengebracht und Oktavian rief mich vor 2-3 Monaten, ist es vorher an, ja, dass es in Polen einen Sensationsfund gibt, der eigentlich schon 2014 gemacht wurde. Er wird uns gleich davon berichten, dass man dort 2 weitere Himmelsscheiben, in dem Fall Sonnenscheiben, gefunden hat. Und das war natürlich, nachdem wir vor einigen Monaten hier Kai Helge Wirth hier hatten, um also Neuinterpretation der Himmelsscheibe, die wir gemeinsam gemacht haben, zu thematisieren. Und das ist das, was du schön anmoderiert hast, können wir heute behaupten. Es gibt eine ganze Menge aus dem Bereich Auniatizer Kultur. Zur Erinnerung, wir sind ja im Kielwasser der Auniatizer Kultur mit Abora 4, auch im Kielwasser der Bernsteinhändler übers Schwarze Meer in Richtung Ägypten, zumindest durch Santorin, bis in die Südtürkei gesegelt. Und das sind Dinge, die uns heute eben in verwandter Form wiederkommen. Insofern auch in meinem Namen herzlich willkommen, Oktavian, zum ersten Mal bei uns im Abora TV. Ja, er berichte selber mit eigenen Worten, was ist in Polen so Sensationelles vor Jahren gefunden worden, was so ganz langsam ins Bewusstsein der Öffentlichkeit tropft.
Erstmal danke für die Einladung, Dominik und Frank. Ja, 2014 wurden Bronzegegenstände gefunden in der Nähe von Meseritz. Den einen und anderen ist es vielleicht bekannt besser unter Ostwall. Dort ist es nach... Also auf Pilzsuche jemand gewesen, Daniel Monik. Er wollte ein paar Pilze sammeln und ist so wie immer in ein kleines Wäldchen gegangen bei Meseritz zwischen 2 Seen und hat dort aufgewühlte Erde gefunden, wo Wildschweine auf Futtersuche waren. Und auf einmal schimmerte da etwas Grünliches aus der Erde raus. Er hat die Erde etwas zur Seite geschoben und gesehen, dass da Bronzegegenstände liegen. Erstmal sofort angerufen im Museum in Landsberg an der Warte und hat zu seinem Archäologen gesagt, da liegt irgendeine Scheibe mit irgendwas drauf, was soll ich machen? Fotos. Hat Fotos gemacht, noch ein bisschen die Erde zur Seite geschoben und wurde dann sozusagen durch den Archäologen weitergeleitet, was er mit dem Fund machen sollte. Er hat ihn langsam befreit von der Erde, hochgekommen und es handelte sich um 2 Scheiben, die aufeinander lagen. Auf der einen Scheibe lag noch ein Armreif und unten drunter, unter der anderen Scheibe zusammengepatscht, lag noch ein Halsreif. Das Ganze hatte dann der Erde entnommen und ist sofort zum Museum gefahren nach Landsberg. Tag drauf kamen die Archäologen, haben die Stelle untersucht und es war so, wie es gesagt hatte, da waren wirklich Wildschweine vor Ort, haben alles aufgewühlt. Und dadurch haben sie diese Funde zu Vorschein gebracht. Das ist jetzt in Polen der 3. Fund dieser Art. Der eine wurde bei Stettin gefunden, Ende des 19. Jahrhunderts. Der ist aber verschwunden. Und so haben sie jetzt 2 Scheiben im Museum, die seit 2014 untersucht werden. Die Datierung ist die Auniatizer Kultur, wohl etwas älter als die Himmelsscheibe. Dort sieht man jetzt 2 Scheiben. In der Mitte ist eine runde Fläche, in der 2 Löcher vorhanden sind. Und wenn man es genau guckt, sieht man so, sage ich mal dazu, Strahlen, die von der Mitte herausgehen. Nach oben, zur Seite und nach unten. Die Scheiben werden immer noch untersucht. Die kann man sich aber auch schon mal in Landsberg anschauen. Sobald die Ergebnisse feststehen, werden wir von Relikte der Geschichte und Dominik darüber nochmal berichten, Zurzeit wird es leider noch untersucht, aber wir dürfen schon etwas darüber sagen.
Octavian, ich habe mich ja mit diesen Bildern sofort beschäftigt, die ja du uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hast, auch für den Bericht. Vielleicht für die Zuschauer noch mal ganz kurz Auniatitzer. Es ist die frühe Bronzezeit, die in Mitteleuropa mit den Auniatitzern so zwischen 2300 und 2200 vor Christus beginnt. Die Leute sind wahrscheinlich das Produkt von der Verschmelzung zweier Kulturen, die sich hier in der Mitte Europas auf unterschiedlichen Wanderwegen treffen. Entscheidend ist, diese Leute beginnen zum ersten Mal auf mitteleuropäischem Boden, was ja Deutschland, Schweiz, Österreich, auch Teile von Polen betrifft, das erste Mal Bronze zu verhütten, dieses ja, Kupfer und Zinn als Produkt. Und das sind ja wieder, auch wie die Himmelsscheibe von Nebra, zwei Bronzescheiben, wo du ja zu richtig sagst, dass es ja keine einmaligen Funde sind. Solche Himmelsscheiben oder Sonnenscheiben wurden auch nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland, auch in Skandinavien mehrfach gefunden. Ich habe hier mal so eine Zeitschrift mitgebracht. Ich zeige das nur so in Ansätzen. Einfach nur mal das, um das den Leuten besser zu zeigen. Solche Funde sind, auch wie die Himmelsscheibe von Nebra, nicht total außergewöhnlich, gerade nicht für die Auniatitzer. Und sie zeigen eben bestimmte Sonnendurchläufe, die eben letzten Endes den Leuten damals geholfen haben. Ja, es wird immer so dargestellt, Kalender sind Kalender, aber man musste ja irgendwie die Zeit, die Sonnendurchläufe messen. Ob nun aus religiöser oder erntetechnischer Sicht, das kann man ja dahin sagen, wie man möchte. Entscheidend ist, dass diese Dinge sehr gut auch aus der skandinavischen Kunst bekannt sind, auch als sogenannte Sonnenlochscheiben, die auch zur Navigation gedient haben, auch zur Seefahrt. Mhm. Thema, was wir auf der Himmelsscheibe von Nebra in ähnlicher verwandter Form wiederfinden, auch astronomische Darstellung. Das macht ja diesen Fund in Polen so besonders, oder?
Das ist richtig. Die werden auch Sonnenscheiben genannt im Vergleich zu der Himmelsscheibe, weil laut den Untersuchungen bis jetzt handelt es sich um Sonnensymbole der Kultur, die auch auf Bernstein-Amuletten zu sehen waren. Die wurden auch schon öfters in Polen gefunden. Und das, wo die jetzt dran sich den Kopf zerbrechen, sind diese zwei Löcher in den Scheiben, wo man sich noch streitet, wozu die eigentlich gedacht waren. Weil vielleicht war es so wie in der Scheibe von Nebra, in der Mitte ein also die Sonne aus Gold reingepflanscht. Und das sind Nietenlöcher. Aber das ist alles nur Spekulation, das wissen sie noch nicht so ganz genau.
Aber diese Darstellung, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, diese Darstellung mit dieser Sonne im Zentralmotiv, die die Welt wie in vier Segmente teilt, richtig, die kennen wir wirklich aus der Auniatitzer Kunst, aus der skandinavischen Frühbronzezeit. Das ist immer so 16. Jahrhundert BC, was auch die Epoche der Himmelsscheibe von Nebra markiert. Aber das ist ja letzten Endes, sagen wir mal so, unser Bubble of Self-Deception, weil wir glauben, dass wir erst mit modernen astronomischen Hilfsmitteln lernen, die Himmelsmechanik verstanden zu haben. Da muss man sich eben wirklich täuschen. Goseck in der Nähe von Nebra ist ja so ein berühmtes Observatorium und auch hier so eine Imitation dieser Lochscheiben, die es im Großen, sprich Goseck, und im Kleinen solche Himmelsscheiben gab. Also hier gibt es also sehr gute Arbeiten auch von dem Vater von Kai-Helge Wirth, Heinz Wirth, der also hier, ich zitiere daraus, eben auch sehr schön beschreibt, dass solche Himmels- oder Sonnenscheiben das die höchste Ordnung der Welt darstellen. Sie bedeuten also umkreisen, umrunden, quasi den Gestirnumschwung, auch das, was wir auf der Himmelsscheibe von Nebra sehen, wie also aus alten Religionen, die also über riesige Distanzen, wo sich dieses Wissen, also gerade auch mit diesen Himmelsmechanik aus dem Altägyptischen, wie die Sonne im Westen versinkt und auf der Himmelsbarke durch die Dunkelheit, durch das sogenannte Ma'at, wie man früher gesagt hat, zum Osten, zum Aufgangspunkt wieder transportiert wurde, das sind ja uralte Legenden, Mythen, die ins Altägyptische, aber auch ins Altindische zurückgehen. Da muss man eigentlich sagen, dass die globalisierte Welt schon damals gang und gäbe war.
Ja, und die freuen sich ja halt, weil sie wirklich zum ersten Mal nicht nur vom Hörensagen von dieser Scheibe wissen, die dann im Stettin verschwunden ist, weil bis jetzt waren wirklich nur diese Muster auf Bernstein bekannt in Polen. Jetzt haben sie zwei Scheiben aus Bronze gefunden. Warum sie da hinterlegt wurden, ist noch unbekannt, weil die Scheiben liegen ja nicht alleine, sondern da sind auch noch zwei Kultgegenstände oder ja, Schmuckteile. Einmal der Armreif und der Halsreif. Warum das alles zusammengepackt wurde, da wird auch noch gerätselt. Sonst war an der Stelle nichts mehr zu finden. Also die zwei Scheiben und die zwei Schmuckteile.
Weißt du, ob eure polnischen Kollegen auch archäometrische Messungen zu Zinnen und zur Herkunft der Kupfergegenstände machen? Also Zinnisotopie ist ja an der Himmelsscheibe von Nebra eine ganze Menge gemacht worden. Wenn das auch heute sehr widersprüchlich diskutiert wird, ist dir da was bekannt?
Mir ist nichts bekannt. Das wird noch unter Verschluss gehalten. Das, was ich rausbekommen habe, ist, ich bekomme keine Infos, bis die abschließende Untersuchung fertig ist, also bis sie wirklich wissen, was los ist. Weil sie möchten sich keine Blöße geben, sondern Fakten schaffen, die dann belastbar sind.
Das ist richtig.
Was mir da so spannend
erscheint. Und leider derjenige, der die Scheibe untersucht, hatte Magen-Darm-Grippe, als ich da war, also konnte ich mit ihm nicht persönlich reden. Hm. Aber vielleicht kommt es ja noch.
Was mir da so spannend erscheint bei diesen neuen Funden ist, Man sieht da oft die Himmelsscheibe von Nebra als etwas Einzigartiges. Ja. Aber was deine Forschung jetzt zeigt, oder du präsentierst diese Forschung, ist, dass es dort wohl eine längere Kontinuität gibt, dass es eine Entwicklung gibt. Und wer weiß, wie weit die zurückreicht. Denn was auf den Sonnenscheiben, die du uns jetzt hier vorgestellt hast, da zu sehen ist, ist dieses Kreuz, wo die Idee ist, in der Mitte die Sonne, ein Kreuz, das sind die vier Kardinaltage, die Tag- und Nachtgleichen und die Sonnenwenden, die dann sozusagen den Lauf der Sonne, einen Jahreszyklus auch schon aufteilen. Das sind die Anfänge von Kalendern und so weiter. Wie weit geht denn diese Tradition aus deiner Sicht zurück? Denn wir sehen doch auch schon in steinzeitlichen Höhlenmalungen, sehen wir auch schon diese Symbole.
Also ich sag mal, ich denke mal, seitdem es Menschen gibt, weil der Mensch hat immer schon beobachtet, die Sterne, die Sonne, den Mond und versuchte irgendwelche Regelmäßigkeiten daraus herauszuentwickeln, damit er weiß, wann soll ich was pflanzen, wann soll ich das und das machen. Und dazu brauche ich irgendwelche zeitlichen Festlegungen. Und damals gab es ja nur die Natur, also die Sonne, die Sterne und den Mond.
Wir sehen das in uralten Kulturen von Assyrien über Mykene bis eben in die Mitte Europas. Aber der Fundort ist für mich als Experimentalarchäologe sehr interessant, weil ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit Aniatitzer Kulturen beschäftigt. Es ist also eine sehr, wie soll ich sagen, das muss man einfach als Zuschauer wissen, die Aniatitzer treten nicht flächenmäßig auf, vergleichbar wie die etwas älteren Schnurkeramiker, die sich entlang der großen Flusssysteme von Balkan aus über Mittel- bis Nordeuropa ausbreiten und die Landwirtschaft nach Europa reinbringen. Die Aniatitzer treten so schachbrettartig auf, disjunkt, sagt man in der Fachsprache. Da gibt es da mal ein Cluster. Hier in Leipzig, in der Nähe der Aniatitzer Fundorte in Nebra und auch in Goseck, ist einer der Hotspots, was einerseits mit dem Erzgebirge zusammenhängt, dass wir dort eben die Zinnlagerstätten haben. Im Bereich Geiseltalsee, wo wir auch viel mit der Bora sind, haben wir das Mansfelder Revier, uralte Kupferfunde. Also da hätte man Kandidaten dafür. Was aber entscheidend ist, sind die Fundorte, wenn du sagst Stettin oder jetzt ja, auch dieser Fundort da. Das ist kein Aniatitzergebiet. Wir haben es hier wahrscheinlich mit Handelswaren zu tun, die im Austausch gegen das wichtigste Gut vom Balkan wahrscheinlich dort hochgekommen sind. Und das war Bernstein. Ja. Gerade weil du auch diesen Bernstein erwähnst, auf dem wir dieselbe Symbolik kennen.
Richtig.
Und es gibt einen weiteren prägnanten Fund, der mir sofort aufpoppt im Gedächtnis. Ihr kennt vielleicht die Schlacht von Tollense, dem Tollense-Seeschlacht, ja, einer der ersten Weltkriege des Altertums, wo sich also mehrere hundert, wahrscheinlich sogar tausend Leute an einem kleinen Flüsschen in der Nähe, heißt ja Tollense, Tollenser See, gebettelt haben. Dort hat man eine Schmuckdose gefunden, das Bild schicke ich dir zu, ja, wo man das identische Motiv dieser beiden Himmelsscheiben oder Sonnenscheiben von Polen wiederfindet. Und das zeigt eben, wie weit krakenartig diese frühen Kulturen sich durch Handelstransfer, mit den Waren sind immer auch immaterielle Kulturen ausgetauscht worden. Das macht ja auch die Himmelsscheibe von Nebra so bedeutsam, dass wir eigentlich auf einer Bronzescheibe in der Mitte Europas altägyptische Kulturvorstellung wiederfinden. Da muss man sich ja schon im Kopf kratzen und sagen, wie ist das möglich? Und gerade frisch im Fernsehen gesehen, es gibt einen ganz neuen spannenden Fund im Tal der Könige, wo man erst jüngst, also was heißt jüngst, vor ein paar Jahren, ein weiteres ungeöffnetes Grab von einem Pharao geöffnet hat. Besser, es waren die Königin des Pharaos Amenophis III. Man hat Kartuschen von Amenophis III. In der Ägäis nachgewiesen. In Mykene und auch auf einer anderen Insel in der Ägäis. Ich habe jetzt die Namen vergessen. Das zeigt eigentlich, wie weit diese frühen Bronzezeichenkulturen über Europa, über Asien ausgebreitet waren. Und das zeigt eben auch, wie wichtig dieser Fund in Polen ist, weil es ein weiterer Zwischenstoppstein ist von den Bernsteinrouten, die eben quer über Mitteleuropa bis ins altertümliche Ägypten zurückgegangen sind. Das macht diesen Fund aus meiner Sicht überragend spannend, weil dort, wo es gefunden wurde, ist keine Auenitzer-Kultur. Wir haben es also hier mit Handelsprodukten der Auenitzer zu tun, die in der Mitte Europas quasi als der Bernsteinexporteur in die Ägäis bis nach Ägypten fungiert hat. Und das vor unglaublichen 4000 Jahren.
Ja.
Das muss man sich immer vorstellen. Wir reden hier über altägyptische, mittelägyptische Zeit.
Also im Grunde genommen ein Fund, der dein Lebensthema, Dominik Görlitz, auch wieder bestätigt oder wieder ins Bild passt, denn dein Lebensthema und Forschungsgegenstand ist ja zu zeigen, dass es auch schon in der Antike und Vorgeschichte schon eben einen weit umspannenden Handel gab, zumindest in dem Raum, den wir überblicken können, dass dort eben Kontakte waren.
Ja. Der Handel ist ja nur das materielle Produkt dieser Informationswege. Wir müssen eigentlich hier von Informationswegen sprechen, weil mit dem Handel kommen eben dann auch immaterielle Artefakte, also immaterielle Kulturgüter, wie die Darstellungsweisen dieser Sonnen. Und wir können diese Sonnenscheiben wirklich von indoarischen, also das geht wirklich bis weit ins zweite, dritte Jahrtausend vor Christus zurück. Und dass wir also hier diese Handelsprodukte, da kann man es schön festmachen, aber die Himmelsscheibe, aber auch die Sonnenscheiben von Polen zeigen diese geistigen Austauschwege. Das macht diese beiden Scheiben auch weg aus dem Zentrum der Auenitzer Kultur so bedeutsam. Aus meiner Sicht.
Ich denke auch, dass vielleicht nicht, man fängt ja nicht gleich mit Handel an, sondern wenn ich irgendwo eine Reise unternehme, ich setze mich jetzt in ein Boot und ich sage mal, ich versuche mal was zu finden, irgendwo, vielleicht ist was. Da packe ich auf das Boot irgendwas, was ich den Leuten dann zeigen kann oder schenken kann. Da denke ich noch gar nicht an Handel. Dann kommt der Handel und dann, so wie Dominik, kommt das Kulturelle hinterher. Vielleicht war es die Scheibe auch ein Geschenk, wer weiß das schon.
Also mit absoluter Sicherheit wären das sehr hochwertige Geschenke, weil Bronze ist und war ein Edelprodukt. Es war ja wahrscheinlich sogar der Mangel an Zinn, der dann zur Eisenzeit geführt hat, weil es wirklich nur eine Handvoll Orte gibt, wo man im Altertum den Zinn für die Bronze bergen konnte. Kupfer gibt es relativ oft, aber Zinn ist ein selteneres Metall, fast wie Gold. Und deswegen macht das diese Zinnbronzen so bedeutsam, weil es eben, wie du schon richtig sagst, es waren wahrscheinlich Prestigegüter im Austausch für extraordinäre Lieferungen. Und weil du dieses Bernsteinmotiv bringst, das macht es ja so bedeutsam, weil in der Nähe von Danzig, etwas weiter oben bei Königsberg, hat man schon bei Baggerarbeiten einen der bedeutendsten, ja, wir sagen immer heute Schätze, was ist ein Schatz? Da bist du in deiner Zeitschrift wahrscheinlich besser berufen, uns zu erklären, was ein Schatz ist. Aber solche Hortfunde, in dem Fall waren es über 300, wenn ich es im Gedächtnis habe, wertvolle Bernsteinartefakte, die anthropomorph, also mit Menschendarstellung und mystischen Darstellungen, was man dann später in Mykene wieder sieht, das ist uralt. Das geht also so weit in die Geschichte zurück. Das macht eben diesen Fund in Polen wirklich aus meiner Sicht zum Sensationsfund.
Deswegen nennen ihm die Archäologen in Polen auch einen Schatz, dass dort ein Schatz gefunden worden ist. Da werden wir wieder bei dem, was ein Schatz ist. Für die ist es ein Schatz, weil es eine einmalige Sache ist, die nationale Bedeutung hat. Sogar international.
Ja, mit Sicherheit international.
Und sowas ist dann halt ein Schatz. Ja, es ist jetzt nicht zu messen an dem, was das Teil vielleicht wert ist, sondern an dem, was es bedeutet für denjenigen, für die Kultur, die mal da war, für den Austausch von, also für den Handel, für den Austausch von Kulturgütern, Vorstellungen, die man so hatte. Das ist das, was einen Schatz auch ausmachen kann.
Genau, ein
es ist
Schatz.
Ja nicht nur das Materielle von irgendetwas.
Ein Schatz ist vielleicht etwas, was man wertschätzt. Es geht tatsächlich nicht um den materiellen Wert, sondern es geht um das, was uns das zeigt, über was es uns an neuen Erkenntnissen bringt. Es ist etwas, was wir wertschätzen, würde ich mal sagen.
Ja, das sind ja letzten Endes das, was uns unmöglich ist, die immaterielle Kultur. Also was die Menschen wirklich damals gedacht, gefühlt und auch sich ausgetauscht haben, das zu rekonstruieren, macht es eigentlich fast unmöglich, außer vielleicht Himmelsscheibe von Nebra, wo wir extraordinär viele Ornamente haben, die uns helfen, bestimmte Sternenkonstellationen, Himmelskörper besser zu erschließen. Aber auch diese Sonnenscheibe von Polen, diese beiden, die sehen wir eins zu eins in der Ornamentik. Das geht vom Kaspischen Meer bis hoch nach Norwegen, Skandinavien. Das ist Ausdruck für eine Internationalität dieser Kulturen, die natürlich über mehrere Epochen, aber eben dennoch innerhalb dieser Bronzezeit sich von Anfang bis Ende gegenseitig ausgetauscht und mitgenommen haben. Und das, denke ich, macht den Fund in Polen zu einer außergewöhnlichen Entdeckung, die eben zeigt, wie weit die Netzwerke ausgebildet waren, weil das Gebiet, was du beschreibst, ist eben kein Auniatitzer Stammgebiet. Es muss sich hier um einen Hortfund, um einen, ja, vielleicht eine gescheiterte Handelsexpedition, vielleicht sind sie überfallen worden oder standen kurz davor, Stichwort Tollense-Seeschlacht. Also es war nicht nur alles friedlich, auch in dieser Zeit. Auch das gehört mit dazu, zu begreifen, dass diese Probleme, die wir heute mit uns rumschleppen, das hatten die schon vor 5000 Jahren. Wir sind heute genauso dumm wie vor 4.000, 5.000 Jahren, sich mit kriegerischen Mitteln über wirtschaftliche oder ideologische Dinge auseinanderzusetzen.
Weil die Stelle ist auch interessant. Es wurde auf einer Landenge zwischen zwei Seen gefunden. Ja, also nicht irgendwo mitten im Wald oder sonst irgendwo, sondern Landenge zwischen zwei Seen.
Ja, das scheint ja ein prädestinierter Weg dann gewesen zu sein.
Gibt es denn da auch in der Region andere, vielleicht schon bekannte Fundstellen?
Drei Jahre später wurde dort in Nähe auch noch ein Bronze-Hortfund gemacht. Aber das war's auch. Und die haben ihm jetzt den Finder ja auch belohnt, weil, ne, er hat es ja abgegeben. Sie können Nachforschungen betreiben zum Fundort, wissen hundertprozentig, wo es gefunden worden ist. Warum es da lag, weiß noch keiner. Und der Junge hat 25.000 Zloty gekriegt. Plus noch vom Museum einen kleinen Preis, einen Götzen, also Nachbau von einem Götzen, der irgendwann im Berliner Museum stand, aber in dem Nachkriegsviren verschwunden ist. Also im Museum liegt nur noch ein Abguss, also eine Form, und da haben sie es abgegossen. Aber das Original ist auch verschwunden.
Aber das ist ja faszinierend, wenn du sagst, der Finder hat sogar noch einen Finderlohn bekommen. Glückliches Polen, möchte ich sagen. Ich meine, bei uns in Deutschland, wenn du zufällig im Wald sowas findest, was die Wildschweine ausgegraben haben, solltest du genau überlegen, was du tust, ob du das anfasst, weil bei uns wird der Finder nicht unbedingt immer nur belohnt und man freut sich über
Dinge. Es kommt eben wie immer drauf an, aber Octavian spricht ein Thema an, was du in deiner Zeitschrift sehr oft beleuchtest, ist eben auch diese Frage Bürgerforschung versus Berufsarchäologentum und wie wir eben beide Seiten letztendlich zusammenbringen. Vielleicht kannst du ja auch da, du hast ja viele mit solchen Schatzsuchern zu tun, du kennst ja auch Major Renner, einen der Mitfinder der Himmelsscheibe von Nebra. Das hebt uns aber noch von kleinen Momentchen auf, das Stichwort Marion Renner. Gut. Aber mir geht es ja erstmal darum, wie macht das Polen mit seinen Schatzsuchern, mit seinen Sondengängern? Was könnte Deutschland davon lernen?
Ich fange mal vorne an, es ist so ähnlich wie bei uns. Alles, was im Boden ist, gehört dem Staat. Und Sondeln ist nicht verboten, aber das Ausgraben ist verboten. Also ich kann mit der Sonde rumlaufen, pipsen, ich darf aber keinen Spaten ansetzen. Sobald ich Spaten ansetze, brauche ich eine Genehmigung. So ähnlich wie bei uns in den meisten Bundesländern. Bayern ist eine Ausnahme, Sachsen-Anhalt ist noch eine größere Ausnahme, das ist etwas ganz schwer. In Niedersachsen braucht man eine Genehmigung zum Beispiel. Und in Polen gibt es Vereine, Geschichtsvereine, die nennen sie dann Verein für Geschichte und Archäologie. Und dem Verein steht ein Archäologe oder mehrere zur Verfügung oder stehen vor. Das heißt, sie arbeiten mit Archäologen zusammen. Und dann, wenn ein Archäologe ein Projekt hat, ob das jetzt eine Notgrabung ist oder wirklich ein Projekt, wo er sagt, da war früher mal eine Wallanlage, wir möchten sie untersuchen, sind die Jungs dabei. Ja, denen wird beigebracht, wie man eine Ausgrabung, also nicht durchführt, sondern was man da machen muss, wie man ein Plenum zieht, wie man die Sachen säubert, worauf man achtet. Und dann arbeiten sie halt Hand in Hand mit dem Archäologen zusammen. Irgendwann gehen sie dann halt mit den Detektoren auf die Fläche, um zu gucken, ob da irgendwelche Eisen- oder Metallgegenstände vorhanden sind. Wir haben hier ganz rechts so ein schönes zwischen West und Ost. Da ist ein Archäologe, der die Zusammenarbeit mit den Sondlern verflucht in Gänsefüßchen, weil sie immer ihm Arbeit machen. Solange er alleine auf archäologischer Fläche ist, hat er nicht so viel Arbeit, als wenn die Jungs dann drüber gehen. Bei jedem Fund, den sie finden, muss er ja säubern, archivieren, beschreiben, und das ist dann die meiste Arbeit. Er sagt dann, die Jungs sind zwei Stunden auf dem Acker und ich habe dann die ganze Nacht was zu tun.
Ja, aber es, ist
aber
ja
es funktioniert.
Aber es ist doch letztendlich so, wären bestimmte Sondengänger, jetzt Major Renner und sein Kollege, nicht damals, egal wo sie nun die Scheibe gefunden haben, ist ein anderes Thema, unterwegs gewesen, würden wir doch von solchen spannenden Artefakten eigentlich nichts wissen.
Nein,
das ist ja eigentlich, wo wir sagen, klar ist, wer sowas dann findet, heimlich ausgräbt und versteckt, das kann nicht im Sinne der Gesellschaft sein. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber wir brauchen doch den Schulterschluss zwischen Berufsarchäologen und Hobbyarchäologen, die gemeinsam, wenn sie wissen, dass sie beise gebraucht werden, zum gegenseitigen Nutzen für die Gesellschaft
forschen. Und wir haben Beispiele, dass es funktioniert. Zum Beispiel die Schlacht am Harzhorn. Da waren auch Jungs erstmal illegal, haben Armbrustbolzen gefunden, die haben die dann gepostet in Foren. Da wurde ihnen gesagt, sagt das den Archäologen, das ist römisch. Und jetzt arbeiten sie dort Hand in Hand mit dem Archäologen. Also die Beispiele gibt es bei uns ja auch. Nur dort ist es ganz und gäbe. Also wenn ich ein Archäologe bin, ich habe einen Verein oder der Verein hat mehrere Archäologen und die arbeiten Hand in Hand zusammen. Die helfen sich untereinander. Und dann läuft die Zusammenarbeit ja einwandfrei. Sogar die Rallyes sind dort anders. Da geht man wirklich auf eine Fläche, wo irgendwas Erwartbares ist. Wir haben vor 4 Wochen auf Feldern und im Wald eine Rallye gehabt, wo ein Schlachtfeld vom 7-jährigen Krieg war. Und alles, was dort gefunden worden ist, wurde eingemessen. Da waren 3 Archäologen vor Ort eingemessen, was halt wertvoll für die Zeit war. Sowas wie moderne Münzen, also Groschen, wurden dann nicht beachtet. Aber alles andere wurde eingemessen, abgegeben. Jetzt haben die Archis sind immer noch am Sortieren, sauber machen und beschreiben.
Aber wenn ich das so als Laie in diesem Thema so höre, bedeutet es auch für mich auch, dass unsere deutschen Archäologen vielleicht viel zu überbeschäftigt sind. Und es gibt zu wenig Archäologen, um die Summe dieser ganzen Funde zu bearbeiten. Ist das nicht vielleicht auch ein Problem der Facharchäologen? Warum sie eben eher skeptisch gegenüber solchen Hobbyarchäologen, Sondengängern sind? Fragezeichen.
Das ist ein Grund, weil auch die Betreuung muss ja funktionieren. Wenn ich 5 Einzelleute habe, muss ich mit den 5 mich irgendwie treffen, austauschen. Dort ist es so, ich habe eine Truppe von 50 Mann und wenn wir was machen, dann machen wir mit 50 Mann was zusammen. Also jetzt, ich sage jetzt, wir haben dann und dann eine Aktion, wer kann, soll kommen. Die laufen nicht alleine durch die Gegend. Ja? Also die Arbeit fällt dann schon mal weg, jeden Einzelnen zu betreuen.
Also man macht das so gruppenweise kooperativ.
Richtig, genau. Also man läuft da nicht alleine durch die Gegend, sondern wirklich, es gibt dann eine Aktion, dann ist der Archäologe dabei und die, die gerade Zeit haben. Somit habe ich weniger Arbeit, weil ich nicht jeden betreuen muss.
Aber zurück auf deine Zeitschrift, wird sowas in deinen Foren, du vertrittst ja als einer der wenigen deutschen Zeitschriften dieses Sprachrohr, auch dieser Sondengänger. Die einzige, entschuldige bitte, die einzige. Aber wird sowas dann auch nicht diskutiert und dann auch von den entsprechenden, du wirst ja bestimmt beobachtet durch Archäologen, die eben auch sich zum Teil für Themen interessieren. Ich bin ja zum Beispiel über dich auch auf Professor Gebhardt und Professor Krause gekommen, mit denen ich seit über dich ja auch in Kontakt stehe, weil wir das Thema ja Himmelsscheibe am Ende nochmal aufgreifen, wo es ja auch um kritische Hinweise darum ging. Aber es wird ja schon wahrgenommen, was du machst.
Richtig, also so nach und nach sind die Kontakte da zu Archäologen, die auch für uns schreiben. Bei vielen steht noch der Name, ne? Relikte der Geschichte, wo darunter Schatzsucher steht, Hobbyarchäologen. Das ist das, was viele missfällt. Aber wir haben schon viele, die sagen, okay, ist da die Guten, ihr macht interessante Sachen, ich versuche jetzt die Sonder- und Archäologen zusammenzubringen. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass es einfacher wird, dass beide Seiten was davon haben. Dass es immer noch schwarze Schafe gibt, ist klar, ist überall so. Ob überhaupt Verbote, die was bewirken. Diebstahl ist auch verboten. Trotzdem gibt es
Diebe. Ja, Verbote haben noch nie was bewirkt. Ja. Aber gibt es, merkst du das in den Artikeln, in den Einreichungen solcher Artikel, auch von Sendengängern, dass da Archäologen drauf reagieren, aber positivistisch, dass sie den Kontakt suchen?
Also zuerst,
oder wird das kriminalisiert?
Zuerst, habe ich vorher zu Frank gesagt, zuerst war es schwer, weil da hieß es, nein, ich darf es nicht. Ihr seid ja eine Schatzsucherzeitschrift. Ich darf nichts für euch schreiben, weil der Archi hat Angst, dass jetzt Horden von Sondergängen kommen und das Ganze plündern. Jetzt haben wir schon ein paar Artikel gehabt, wo das okay von dem Archäologen war. Ja klar, darfst du es machen. Veröffentliche das. Ihr möchtet nur den Artikel haben. Aber so, na, wir sind jetzt, die erste ist Dezember 2015 erschienen. So langsam, wir sind dabei, dass wir jetzt wirklich die Artikel bekommen, die wir haben wollen, die die Leute auch lesen wollen.
Ich halte es für absolut wichtige Arbeit, die du machst, weil ich habe selber ja mal Archäologie studiert, in den 90ern auch auf archäologischen Ausgrabungen gearbeitet und ich weiß es eben noch aus der Seite, dass man da eben großen Misstrauen gegenüber allem, was so Sondengänger, Schatzsucher geschaut hat und ich verstehe auch die Problematik, Raubgräberei ist riesig. Aber wie du gesagt hast, möglicherweise haben wir auch einfach nicht genügend Archäologen. Wir haben sehr wenig. Und um was es hier ja geht, ist, dass wir zum Thema machen wollen, dass eben in dieser Auniatizer Kultur keineswegs schon alles ausgeforscht ist. Dass es dort ganz viel zu tun gibt. Dass es sogar so ist, dass die Wildschweine die Artefakte an die Oberfläche bringen. Und dass es deswegen doch geboten scheint, die Kräfte, die man hat, die Leute, die guten Willens sind, hier sich mit Archäologie und Geschichte zu beschäftigen, dass man die nicht gegeneinander ausspielt, sondern dass man die miteinander verzahnt. Und das scheint mir so deine Tätigkeit dass du das zusammenbringst im Sinne des Gemeinwohls. Und das halte ich für absolut angebracht, weil das ist spannende Forschung, das ist wichtige Forschung und die ist jetzt möglich. Nur es muss halt auch jemand machen. Ja.
Das Spannende finde ich auch, dass es sich im Grunde die Laien in Gänsefüßchen mehr aufregen als die Archäologen selber über die Zeitschrift. Ja, was ich vorher erzählt habe, Malta Convention, das müsste verboten werden, so eine Zeitschrift herauszugeben. Das kam von keinen Archäologen. Das war einfach Lieschen Müller XY.
Ja, aber Octavian, wir müssen das immer im Disput oder im Kontext sehen mit dem, was die Archäologen im Sinn haben, was die Sondengänger im Sinn haben. Ich meine, häufig ist es ja so, du hast ja schon gesagt, schwarze Schafe gibt es überall, dass eben viele das wirklich nur als persönliche Bereicherung sehen, auch als Hobby.
Ja.
Dann muss man eben sagen, das ist eben, was wir alle nicht wollen, weil es ist eigentlich unser gemeinsames Erbe. Common Heritage, also unser gemeinsames Erbe. Ja. Also auch diese Himmelsscheibe oder auch diese Sonnenscheiben, die jetzt wieder in Polen gefunden wurden, stell dir vor, jemand nimmt die weg und stellt die aus für sich im Wohnzimmer. Das ist, der Schaden ist in Worten gar nicht auszudrücken. Und das müsste eigentlich, ich denke, dass die Archäologen aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, überfordert sind durch die Masse der eigenen Arbeit, Autobahnen, Bauwerke, die neu gebaut werden. Ja. Jetzt kommt ihr noch dazu mit euren.
Wie du es gesagt hast, das bringt immer neue Arbeiter.
Ja, aber guck mal, bei Custine an der Oder, da wurde eine neue Straße gebaut. Bei uns hättest du ein paar Archäologen, ein paar Grabungsfirmen und vielleicht zwei, drei Leute, die da mitsondeln dürfen. Dort hinten hast du zwei Archäologen und 100 Sondler, die die Strecke ablaufen. Funktioniert.
Ja,
ich meine, okay, Polen ist etwas kleiner von der Bevölkerung, aber ich glaube nicht, dass es weniger Sondler wie bei uns
gibt. Aber es geht ja, das Problem kennen wir. Das haben wir sehr, das hast du sehr schön dargestellt. Das für mich ist immer entscheidend nach der NASA. Sprich nicht über das Problem, sondern wie lösen wir das Problem? Was wäre der Konsens? Wie könnte man beide Seiten, das hast du ja auch schön angedeutet, wie es in Polen läuft, dass also über Vereine, die Sondengänger auch ausgebildet werden. Und es geht mir nicht nur um die Sondengänger, es geht mir auch um die Bürger in diesem Land, in Europa. Das ist ja so wichtig, eben klarzumachen, wir sind hier nicht in einem kulturellen Black Hole, wo hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen sich das Sandmännchen und Gretchen Meyer die Hand gegeben haben. Mitteleuropa, und da rede ich über Polen, Österreich, Deutschland, Schweiz, bis in den Bereich Niederlanden, ist im Altertum eines der wichtigsten Innovationsgebiete gewesen für Bronzetechnologien. Die Auniatizer stehen dort als ein heiliger Gral, man könnte ja fast sagen wie eine Proto-Hochkultur.
Ja.
Und wir müssen unseren Mitmenschen klar machen, es ist eben noch nicht alles entdeckt. Macht die Augen auf, schaut nach solchen Dingen. Wenn ihr was findet, gebt laut, seid nicht verängstigt, eingeschüchtert, sondern man muss die Leute motivieren, inspirieren, sich eben an den Bürgermeister zu wenden oder an Museen, die dann schon wissen, was sie dann zu tun haben, oder?
Ja, darum geht's ja. Ich möchte ja auch, dass, also ich habe auch ein paar Archäologen, die zum Beispiel jetzt bereit sind, die Jungs aus Polen mitzunehmen zu irgendeiner Aktion hier. Und ich habe den Eindruck, dass die Jüngeren etwas offener sind für die Sondler. Dass es Probleme geben wird, ist klar. Wir sind ja alles Menschen. Du sagtest Bürger als Forscher. In der Zeitschrift hatten wir auch Artikel, die sonst keiner veröffentlichen wollte. Ja? Zum Beispiel von wie heißt denn das jetzt? Wassergläser, also zu messen von Temperatur oder wie das Wetter wird. Das war der Herr Schott. Er wollte das Spiegel anbieten, dann kam die Antwort von den großen Zeitschriften, es gibt keine Klientel dafür, dass wir es veröffentlichen. Und das ist auch das Problem. Wenn die Großen nichts veröffentlichen, kommt so ein Bürgerforscher nicht
weiter.
Das heißt, es geht darum, auch wirklich ein neues Bewusstsein vielleicht auch zu schaffen, eine neue Kultur, wie wir an die Informationen, die uns der Boden gibt, wie wir ans Altertum herangehen, in dem der akademische Bereich und Amateure, da steckt ja das Wort Amer, Liebe drin. Das sind Menschen, die mit Hingabe manchmal sich ihr Leben lang dem widmen, die vor Ort auch natürlich noch ganz andere Informationen haben, weil sie vielleicht auch mit den örtlichen Bedingungen vertraut sind. Dass wir die einfach zusammenbringen, ne? Dass wir dort so ein neues Bewusstsein erschaffen, was möglicherweise dann sogar auch hilft, schwarze Schafe noch mehr zu outen, dass man das einfach nicht haben will, dass da jemand für sich selber das macht, sondern dass eben Strukturen entstehen, wie das verzahnt ist, wie du es aus Polen berichtest. Das sollte eigentlich auch für uns das Ziel sein.
Ne? Ja, auch das, wie dieser Mann auch gelobt wurde für seine Tat, dass er das eben sich gleich gemeldet hat. Ich denke, das ist eine menschliche Eigenschaft, die wir alle empathisch in uns drin haben. Ich denke, dass die wenigsten von Geburt an schwarze Schafe sind, sondern die werden zum Teil auch erzogen, weil es eben nicht opportun ist, sich so oder so zu verhalten. Und dieses ist immer ein gegenseitiges Miteinander und nicht gegeneinander. Und da sollten wir hin.
Das Problem hat Frank auch schon angedeutet, irgendwo heute im Gespräch. Wenn Wildschwein was ausgräbt und ich das hochhebe, melde ich es nicht. Die Angst ist da. Was passiert mit mir? Ja?
Ja.
Und wenn ich die Angst nicht habe, sondern okay, ich rufe jetzt an, ich habe da so ein Teil gefunden und mich nicht unterstellt wird, dass ich das jetzt selbst ausgebuddelt habe, dann melden die Leute das ja auch.
Ja.
Auch wenn man was zu Hause findet. Ja, ich mache jetzt einfach mal im Garten umgraben und finde irgendwas. Kriege ich auf den Deckel, kriege ich nicht auf den Deckel. Da fängt es doch schon jetzt an.
Ja, obwohl ich sag mal, wenn man da rechtzeitig dann ablässt und Hilfe holt, denke ich nicht, dass auch in Deutschland da groß was passiert. Klar ist, wenn ich das Ding einstecke und poste es im Internet und will das dann gegen Geld verkaufen, dann
brauchen wir nicht drüber reden.
Das ist dann eine andere Geschichte. Ne? Aber lasst uns nochmal zurück zu unseren Himmels- und Sonnenscheiten geben, zu unserem eigentlichen Thema. Also wir werden ja, die Bilder, die werden ja auch eingeblendet. Wir werden auch den Vergleich mit der Regie machen, dass wir dann mal auch ähnliche vergleichende Funde von Bronze-Artefakten oder was du auch gesagt hast, von den Bernstein-Artefakten zeigen, dass man auch wirklich sieht, hier muss eine gemeinsame kulturelle Handschrift die Finger im Spiel haben. Und das macht ja auch wiederum die Brücke zur Himmelsscheibe von Nebra, wie wir zwei uns kennengelernt haben. Ich möchte jetzt am Ende auch auf dieses Thema kommen, weil wir hatten ja, ich bin ja mit meinem Artikel Disput über das vermeintliche Alter der Himmelsscheibe über dich an Professor Gebhardt gekommen, der ja auch mit bestimmten Archäologen in Deutschland mittlerweile, ja, sagen wir nicht mehr auf derselben Sonnenseite stehen, wo es eben um das Alter der Himmelsscheibe geht, wo man sich drüber durchaus diskutieren kann. Der berühmte Bernsteinfund von Bernstorf, wo also sich die Archäologen selber streiten, wie die Hirten aus der Urzeit. Sind das nun echte mykenische Funde, wo der Professor Gebhardt sagt, wir haben doch niemals das getürkt. Selbst ein Archäologe muss sich rechtfertigen vor anderen Archäologen, dass er unter Verdacht steht, hier Funde gefälscht oder inszeniert zu haben. Wo ich sagen muss, ja gut, solche Beispiele gibt es in der Archäologie natürlich auch. Ja, man muss da vorsichtig sein. Und das ist ja ein Thema, wo wir bei der Himmelsscheibe von Nebra, was ja vielfach unterfällt, wo ja ein Harald Meller sich hinstellt, es braucht gar keine Forschung mehr. Wir haben ja alles erforscht. Wir wissen ja alles darüber, wo ich sagen muss, okay, das sehen manche Kollegen, Archäologieprofessoren in Deutschland überhaupt nicht so. Und da bist du ja schon einer in Deutschland, der eine Menge angeschoben hat. Vielleicht kannst du es auch selber erzählen. Dich verbindet ja, was ich auch in meinem Artikel zitieren durfte, eine sehr lange Freundschaft mit Mario Renner. Vielleicht erzählst du mal in 2, 3 Worten, wer ist Mario Renner und was macht denn seine Geschichte so außergewöhnlich, dass wir es sogar hier irgendwann demnächst in Nuviso, Neoflix, Abora TV zeigen werden.
Also Mario Renner ist einer der beiden Himmelsscheibenfinder. Der zweite war der Stefan Westphal. Und Mario beschreibt in seinem Büchlein, und in meinem Interview, in der Ausgabe 15, wie er die Scheibe gefunden hat. Und da sind schon die ersten Ungereimtheiten, die noch nicht ausgeräumt werden konnten, dass die Scheibe alleine gefunden worden ist. Und da es 99 noch kein Internet gab in dem heutigen Ausmaß, wusste ja keiner, was die Scheibe wert ist. Und sie wollten sie ja verkaufen. Das heißt, was macht man, wenn man nicht weiß, was es wert ist? Ich kann sie ja nicht verkaufen. Also muss ich was dazu packen, wo ich den Preis weiß. Da haben sie diese zwei Bronzeschwerter reingepackt, ein Dolch, ein paar Armreife und haben gesagt, okay, das haben wir alles zusammen gefunden, gib uns das und das an Geld. Das ist seine Geschichte. So, die ganzen Untersuchungen und die Datierungen hängen von diesem Beifund ab. Und nachgewiesen ist, dass eins von diesen Dolchen ja nicht dort gefunden sein kann, weil die Anhaftungen dagegen sprechen. Und für mich als Laie oder als Journalist ist es, sobald eins von diesen Hot, von einem Gegenstand davon nicht reinpasst, dann ist das alles ins Ungewisse zu ziehen, ob es wirklich so war. Weil wenn ein Teil nicht passt, könnte sein, dass die alle anderen auch nicht passen.
Aber du meinst so, ja, dass da die salvatorische Klausel, die wir in modernen Verträgen einbauen heute, wenn ein Punkt nicht passt, ist der andere Punkt nicht in Frage gestellt. Hier ist es ja die Umkehrung der salvatorischen Klausel, dass wir also sagen müssen, wenn die Argumentation der offiziellen Seite, die also selbst mittlerweile von Krause und Gebhardt abgestritten wird, wenn ein Fund nicht zum Hort führen passt, dann untermauert das ja eigentlich die Argumentation von Renner und Westphal, dass er eben, um den Fund besonders wertvoll zu machen, verschiedene Funde gruppiert haben und dass damit eben auch der gesamte Fundort in Frage steht. Was das bedeutet für die Gesamtinszenierung, ich möchte jetzt nicht eine super Attacke auf Harald Meller, ich habe da andere Archäologen, die mich da besser mögen als Harald Meller, aber ich will nur sagen, wenn das so sein sollte, dann ist ja alles andere auch auf tönernen Füßen aufgebaut, oder?
Richtig, weil alles darauf beruht, dass es ein Hortfund war. Und sobald es nicht so ist, dann ist das alles, was jetzt hier drumherum aufgebaut worden ist, ja nichtig. Weil die Teile können woanders gelegen haben. Und er sagt, wir sind ja öfters mal Sonder gewesen und die Teile haben wir woanders gefunden. Wir haben das alles zusammen verkauft und der erste Käufer wollte ja den Fundort sehen. Und wie Mario dann sagte im Interview, Junge, ich bin Schatzsucher. Wenn ich da sowas rausgeholt habe, verrate ich doch nicht den Fundort, bis ich das wirklich auseinandergefummelt habe, ob da noch irgendwas anderes liegt.
Ich möchte hier kurz einhaken. Wir werden hier, deswegen will ich es nicht zu tief in die Tiefe bringen, eine extra Sondersendung machen, weil wir ja auch über dich Kontakt haben zu, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Hildegard Buri-Beyer, die von Meller persönlich diesen sogenannten Hortfund erworben hat. Die Frau hat dann noch ihre eigene Darstellung dazu zu machen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, wir werden hier mit Professor Gebhardt und auch Krause, mit denen ich beiden über meinen Artikel in Verbindung gekommen bin, dank Octavian, wir müssen einfach abwarten, was die Spezialisten jetzt draus machen. Da wird es also eine Menge dazu geben. Wir werden hier live und wahrscheinlich sogar einen eigenen Nuviso-Kongress das Thema Himmelsscheibe thematisieren, weil eben es nicht darum geht, die ein oder andere Seite zu beschädigen und zu sagen, das ist wahr oder unwahr, es gibt nicht um richtig oder falsch, sondern um den richtigen Umgang mit den Artefakten, weil sie sind unser aller Eigentum, nicht nur von einzelnen Archäologen, die glauben, die Wahrheit dort für sich gepachtet zu haben. Das möchte ich hier auch ganz klar attestieren in unserem Kanal. Wir sind hier auch nicht die Verbreiter der wahren Kenntnis und der wahren Mission. Wir sind da genauso dabei, Hypothesen aufzustellen, vielleicht in 2 Jahren zu sagen, Mann, Frank, da haben wir es aber schön gehört. Erinnerst du dich noch, als der Octavian hier gesessen hat, wir gedacht haben, der hat die Sonne vom Himmel geholt. Nein, das Wissenschaft bedeutet, sich eben auch neu einjustieren, entdecke dich selber, aber auch stell dich selber in Frage. Was Platon ja gesagt hat, erkenne dich selbst, erkenne auch, was du nicht bist. Auch das ist entscheidend. Ja. Und das macht ja auch wieder diesen Fund von Polen für mich super spannend. Also ich will auch unbedingt, wenn das soweit ist, den Kontakt mit den polnischen Archäologen haben. Wir werden wahnsinnig gespannt, auch hier diese neuen Ergebnisse präsentieren. Also nicht in Konkurrenz mit unseren polnischen Kollegen und Freunden, sondern in Kooperation, dass wir eben gespannt sind, was die polnischen Spezialisten dort rausbekommen. Weil das macht es für mich als Auniatitzer-Kenner, nicht sagen Experte, aber Auniatitzer-Kenner, so spannend, weil diese Scheiben wurden gänzlich außerhalb des Kerngebiets der Auniatitzer gefunden. Das waren Handelsäquivalente. Das heißt, hier ging es um Informations- und Warenflüsse, was wieder mein Apora-Thema ist. Da ist viel mehr dran, als wir jetzt noch ahnen. Ich bin gespannt, was da rauskommt.
Ich auch.
Ja. Insofern, Blick zur Uhr. Wir sind gut vorangekommen. Insofern auch nochmal von mir vielen Dank, dass wir so eng die letzten Jahre in verschiedenen Themen auch zusammenarbeiten konnten, weil das ist, was uns ausmacht. Es ist ja auch ein Stück weit grenzenübergreifende Austausch auch zwischen Deutschland und Polen, wo ich denke, ist auch ein wichtiges Thema, dass wir da den gemeinsamen Blick für das Gemeinsame nicht verlieren. Es gibt bestimmt Dinge, die uns auch trennen, wo wir sagen, sind wir vielleicht andere Auffassungen, wie das auch aktuell Leben politisch in Polen manchmal läuft. Da kann man eben wirklich sagen, dafür ist es ja so wichtig, den Diskurs zu halten. Auch dafür bin ich sehr interessiert dran, dass wir da die Zusammenarbeit mit unserem Channel und dir halten, was noch passieren wird. Also du kannst gerne diese Botschaft auch an deine polnischen Kollegen weitergeben, dass wir denen auch gerne eine Plattform bieten, um diese Erkenntnisse über Polen hinaus zu publizieren. Ja. Weil diese Funde sind kein polnisches Heiligtum, sondern es ist Weltkulturerbe. Und dafür sind diese Scheiben auch so wichtig, weil sie eben genau diesen frühgeschichtlichen, grenzübergreifenden, weit umspannten Fernhandel repräsentieren. Also bitte gebt das da auch in unserem Namen so weiter.
Ja, und was ich auch so spannend dabei finde, wie du sagst, das ist weder polnisch noch deutsch, sondern es ist unser gemeinsames Erbe, unser europäisches und unser Welterbe. Und was hier das Gespräch mit dir auch zeigt und irgendwie die neuen Funde, die du vorstellst, es ist noch ein viel, viel größerer Horizont, was da zu erwarten ist. Also wir glauben immer schon, wir haben das jetzt alles gut untersucht und so weiter, aber es ist ein so breites Forschungsfeld und es wird so spannend sein, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch kommt. Weil der Boden hier in Europa, der ist wirklich voll. Und es gibt jetzt eben die Möglichkeit, mit Sonden in den Boden reinzuhorchen, was halt früher Archäologen nicht hatten. Die Möglichkeit ist jetzt da, es passiert. Jetzt gilt es aber, das irgendwie zu verzahnen, dass man das nicht in so einer Schmuddelecke lässt, sondern im Gegenteil, diese Aufmerksamkeit, die Leute der Archäologie gegenüber bringen, das auch zu nutzen, weil da wartet noch ganz viel. Und da ist noch ganz viel Neues, was wir entdecken können. Und unser, also es ist meine persönliche Ansicht auch, eigentlich unser ganzes Weltbild, was wir auch über die Antike haben, über den antiken Menschen, wie er gelebt hat, welche Handelsbeziehungen waren, da sind wir in großen Umwälzungen. Wir kommen wirklich zu neuen Erkenntnissen. Und diese Dogmen, die zum Teil ja noch im 19. Jahrhundert denken, ihre Ursache haben, die verschwinden langsam. Das heißt, es ist lebendige Forschung jetzt. Und ich finde es großartig, ja, die Arbeit, die du machst, auch versuchen, da diese Dinge zu verzahnen zwischen den Amateuren und dem akademischen Sektor. Großartig.
Ich wollte mich auch nochmal bei dir bedanken, Dominik, dass du den Mut hattest, für uns zu schreiben und dass wir noch in Kontakt sind. Ich habe mit dem Polen auch schon darüber gesprochen, was du kurz erwähnt hattest. Sobald alles unter Dach und Fach ist, spricht nichts dagegen, dass man sich austauscht und auch trifft.
Ja, sprechen die sind auch... Sprechen die gut Deutsch oder Englisch?
Englisch, ja.
Das wäre doch schon was.
Auch wenn ich gerne. Der Chef, glaube ich, sogar spricht bestimmt Deutsch.
Ja, also wie gesagt, ich kann das nur wiederholen, weil ich sag mal, für uns hier im Zentrum der Auniatitzer-Kultur, was wir hier nun sind in Mitteldeutschland, wäre es dumm und naiv, dieses Wissen eurer polnischen Kollegen hier nicht mit Kunst zu tun. Man müsste sich ja wirklich freuen, wenn ich Harald Meller wäre, ich würde sofort eine Sonderausstellung mit diesen beiden Scheiben im Herz der Auniatitzer Forschung in Halle machen, weil es sind mit Sicherheit Bindeglieder zwischen den Bernsteinleuten, die oben in Königsberg, dort also wo das ja Ur-Bernstein-Abbaugebiet ist, was sich jetzt im Laufe der Antike Richtung Westen vollzogen hat. Wie gesagt, ich kann noch mal sagen, ich habe heute im Fernsehen gesehen, eine Darstellung, wie also so ein ägyptisches Boot mit Elektron, was Bernstein im Altertum, die Ägypter haben es Elektron genannt, ja, wo ich sagen muss, das muss ich erst mal vorstellen, vor 4.500 Jahren zu Zeiten der Pyramidenbauer, 3.500 Jahren zu Zeiten der Himmelsscheibe, über tausende Jahre wurde der Bernstein von einem und demselben Gebiet wieder und wieder ja, in Richtung Süden verhandelt. Ich habe eine Ägyptologin in München kennengelernt, die sagt, ich habe meine Doktorarbeit über Bernsteinhandel bis nach Indien gemacht. Das heißt, das endete nicht in Ägypten, sondern das ging von dort über deren zentralen Handelspartner wieder weiter in Richtung Afghanistan, in Richtung Indien. Was das bedeutet für uns hier in Deutschland, in Polen. Es ging ja, die Eider, die Oder, das waren uralte Handelswege und das zu identifizieren, hilft uns doch auch das heutige Thema Migration zu behandeln. Ich meine, wir haben heute, den Medien sind ja voll, wie von Weißrussland Migranten aus genau den Gebieten kommen. Wir tun so, das wäre völlig neu, das hat es alles schon gegeben. Natürlich unter anderen politischen Verhältnissen. Aber wenn wir nicht diesen gordischen Knoten zerschlagen, was bringt es, was bringt Leute dazu zu wandern? Was sind die Motivationen? Welche stimulierenden Seitfaktoren gibt es? Sei es jetzt Lukaschenko oder, ja. Aber wir sind dazu aufgefordert, die Vergangenheit zu dechiffrieren, um endlich die richtigen Schlussfolgerungen von morgen übermorgen zu ziehen. Ja. Dafür sind diese Funde herzlich willkommen. Gib unseren Kollegen in Polen Bescheid. Wir laden Sie gerne hier ein, das auch persönlich vorzustellen. Das
oder möglicherweise wäre es auch für uns, für Arbora TV, eine interessante kleine Exkursion nach Polen zu machen, um uns das vor Ort anzuschauen. Vielleicht geht es auch in der Richtung.
Dass wir dann, wenn die Daten da sind, dass wir da eine Pressekonferenz organisieren.
Ich weiß nicht, ob du dich an das Bild erinnerst, wo nachgestellt wurde, wie die Scheibe gefunden worden ist. Das haben sich auch bemängelt. Dass es gar nicht so wie das Foto gemacht worden ist, kann sie gar nicht gelegen haben. Hm. Das passt nicht, was da zu sehen ist.
Du meinst, es ist von der Himmelsscheibe?
Ja.
Nein, auch also schon das mal interessant. Ist, ne? Das sind alles Themen, die werden wir weiter verfolgen. Und das ist ja letzten Endes als Wissenschaftsjournalisten, wenn wir uns mal so eintexten, Frank, unsere Aufgabe, aufzuklären.
Genau. Und in diesem Sinne freut uns auch die Aufmerksamkeit von euch da draußen, denn jede Aufmerksamkeit, die dieses Thema bekommt, Archäologie, Vor- und Frühgeschichte, wo kommt überhaupt der Mensch her? Du hast es angedeutet, das sind Fragen, die sich bis in unsere heutige Zeit beschäftigen. Das ist jetzt nicht nur irgendwas für irgendwelche Nerds, die sich da für irgendwelchen alten Kram beschäftigen, sondern für uns ist es auch immer, wir forschen aus dem Hier und Jetzt heraus. Und deswegen ist auch eure Aufmerksamkeit wichtig und ich danke euch allen, dass ihr eingeschaltet habt. Dass ihr dieser Sendung auch das nötige Gewicht verleiht. Denn es ist hier lebendige Forschung und es ist noch einiges zu erwarten.
Wir stehen nicht am Ende, so am Anfang.
Ja.
Das ist das Tolle. Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch viele solcher spannenden Entdeckungen hier vorstellen. Insofern vielen Dank, Octavian, für deine Zeit.
Danke euch beiden auch für die Einladung.
Danke, dass ihr eingeschaltet habt und unterstützt diesen Kanal auch weiterhin, damit auch weiterhin hier mehr Output kommt. Wir haben noch einiges vor mit euch. Vielen Dank an dieser Stelle.
Tschüss.
Tschüss.